Ich lese einige Verse aus Psalm 136. Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich. Ja, ewig währt seine Güte. Dankt dem Gott, der über alle Götter erhaben ist, denn ewig währt seine Güte. Dankt dem Herrn aller Herren, denn ewig währt seine Güte. Ihm, der allein große Wunder vollbringt, denn ewig währt seine Güte. Dankt ihm, der die Erstgeborenen der Ägypter tötete, ja, ewig währt seine Güte. Und Israel mitten aus Ägypten herausführte, denn ewig währt seine Güte. Mit starker Hand und mit erhobenem Arm tat er es, denn ewig währt seine Güte. Dankt ihm, der das Schilfmeer in zwei Hälften teilte, denn ewig währt seine Güte. Und Israel mitten hindurchführte, denn ewig währt seine Güte. Dankt ihm, der in unserer Erniedrigung an uns dachte, denn ewig währt seine Güte. Und uns von seinen Feinden erlöste, denn ewig währt seine Güte. Dankt ihm, der allen lebendigen Wesen ihr Brot gibt, denn ewig währt seine Güte. Dankt ihm, dem Gott des Himmels, denn ewig währt seine Güte. Das sind einige Auszüge aus Psalm 136. In der neuen Genfer Übersetzung wird dieser Psalm überschrieben mit: Gott zeigt seine Güte in der Schöpfung und an seinem Volk. Und bei Luther heißt es als Überschrift: Danklitanei für Gottes ewige Huld seit Erschaffung der Welt. Es wird also deutlich, es geht um Gottes Güte und das, was er mit seiner Menschheit tut und an seiner Menschheit zeigt und wie er seine Menschen, seine Schöpfung führt. Und ich wünsche uns und damit ein ganz herzliches Willkommen an alle Zuhörer, dass wir durch diesen Gottesdienst diese Güte Gottes auch in unserem Leben sehen und erkennen dürfen. Und darum möchte ich auch bitten, lasst uns miteinander beten. Lieber Herr, wir danken dir für das, was du in dieser Menschheitsgeschichte schon getan hast. Da, wo du deine Güte gezeigt hast und wo du Menschen gerettet hast und deine starke Macht, deinen starken Arm gezeigt hast. Wir bitten dich, dass du uns diese Güte auch in diesem Gottesdienst zeigst, dass wir deine Treue und dein Erbarmen sehen dürfen, gerade diejenigen von uns, die das jetzt wirklich brauchen, die ja, das wirklich nötig haben, zu sehen, wie gut du bist. Wir bitten dich, dass du uns deinen Schutz gibst, diesen Schutz, den auch diese Gesellschaft braucht vor Krankheiten, aber ja auch vor Hass und vor Hoffnungslosigkeit, vor Verzweiflung, vor Sünde. Wir bitten dich um Weisheit, wenn es jetzt auch um richtige Entscheidungen geht. Wir bitten dich um Weisheit für die Regierung und für die Entscheidenden, genauso auch wie für uns, wenn es darum geht, in einigen Wochen oder Monaten dann auch wieder Gottesdienste und Veranstaltungen hier durchzuführen. Wir brauchen deinen Frieden und deine Erkenntnis in unserem Leben, in unserem Dienst. Du kennst uns und unsere Nöte und Sorgen und wir befehlen dir dies alles an. Danke, dass deine Güte ewig währt und dass wir das jetzt neu sehen dürfen. Begegne uns und führe du uns auf dem Weg, der deinem Willen entspricht. In Jesu Namen bitten wir das. Amen. Vor der Predigt möchte ich noch kurz Bekanntmachungen weitergeben. Zunächst mal danke ich nochmal allen aus unserer Gemeinde, die sich jetzt in diesen Tagen so kräftig engagieren und CDs verteilen oder Menschen anrufen und ihnen die Infos weitergeben oder sich einfach beieinander erkundigen. Lasst uns das auch wirklich noch weiter tun in den nächsten Wochen, dass wir da wirklich auch füreinander da sind als Gemeinde. Und ich bedanke mich ganz herzlich wirklich auch im Namen des Vorstandes bei allen, die sich da schon kräftig engagieren. Ich möchte nochmal auf unser Angebot der Bibel- und Gebetsstunde hinweisen. Das ist ja mittlerweile nichts mehr oder nichts Neues mehr. Das machen wir per Zoom bzw. per Telefonkonferenz. Einige haben daran schon teilgenommen. Und für diejenigen, die das vielleicht noch nicht getan haben, weil sie mit der Technik noch etwas Probleme haben oder unsicher sind, dem möchte ich einfach sagen, wer da Hilfe braucht, mit dem kann ich gerne auch mal einen Probedurchlauf machen, ohne Zeitdruck. Und dann können wir das auch auf diese Art und Weise herausfinden. Wirklich nochmal als herzliche Einladung am Mittwoch um 18 Uhr dann daran auch teilzunehmen, an dem gemeinsamen Gebet und an dem Hören aus Gottes Wort. Ebenso gilt, wer die Gemeindeinfos noch nicht regelmäßig kriegt, aber gerne per E-Mail informiert werden möchte, den kann ich auf Wunsch auch gerne in den Gemeinde-E-Mail-Verteiler nehmen. Es gab wieder einige Geburtstagskinder in der vergangenen Woche und ich möchte wieder einen lieben Gruß ausrichten und wirklich die herzlichsten Glückwünsche der Gemeinde weitergeben. Und das Segenswort, das Grußwort kommt aus Psalm 139, der 14. Vers, wo es heißt: Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Und so gilt das auch für jedes Geburtstagskind. Geburtstage sind ja so eine Möglichkeit, sich daran zu erinnern, wie wunderbar wir gemacht worden sind und wie großartig Gott uns gestaltet hat. Darüber dürfen wir uns freuen und ihm dankbar sein. Und ich wünsche jedem, dass er das jetzt auch ganz besonders erfährt und sehen kann in diesen Tagen. Ja, noch ein paar Hinweise zu der Predigt, die gleich kommen. Wer dem Ganzen musikalisch auch folgen möchte, der darf die Lieder "Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben" sich zu Gemüte führen oder anhören oder durchlesen den Text. "Wenn Friede mit Gott" ist ein weiteres Lied, das gut dazu passt, und "Gott zeigt mir den Weg" ebenfalls. Und die Liedvorschläge werden an dieser Stelle auch wieder im Internet erscheinen. Und da kann sich jeder das Liederbuch greifen oder auf YouTube nachschauen, ganz wie es möglich ist und passt. Ich werde jetzt gleich tatsächlich keinen Predigttext vorlesen. Es gibt in dem Sinne keine Schriftlesung, sondern der Predigttext ist etwas länger. Und von daher werde ich teilweise teilweise Ausschnitte lesen davon. Wer aber den ganzen Text sehen möchte, auf den ich mich beziehe, der darf gerne jetzt seine Bibel aufschlagen und das Buch 2. Mose aufschlagen. 2. Mose 13 ab Vers 17 und dann bis zum Ende des 14. Kapitels. Also es ist ein relativ langes Kapitel, deswegen schauen wir es uns nur in Auszügen an, aber die Predigt bezieht sich dennoch auf die ganzen Verse, alle Verse, beide Kapitel. Ich möchte noch kurz mit uns beten, bevor wir dann die Predigt hören. Lieber Herr, öffne jetzt nochmal ganz besonders unsere Herzen, dass wir dich wahrnehmen, dass wir dein Wort hören, dass wir danach handeln und dass wir davon ergriffen werden, dass du unser Herz wirklich auch dadurch veränderst. Du bist Gott und wir befehlen uns dir jetzt ganz besonders an. Amen. Diese Wochen sind ja sehr herausfordernde Wochen, kann man sagen. Und zwar nicht nur aufgrund der möglichen Krankheitsgefahr, die herrscht, oder den Einschränkungen, die es gibt jetzt im öffentlichen Leben, oder der Frage danach, ja, welche Maßnahmen sind denn jetzt wertvoll oder gerechtfertigt und inwiefern ist das überhaupt gut, dass es die gibt. Nein, sondern diese Wochen sind besonders deshalb auch schwierig und herausfordernd, weil sie die Zukunft so besonders ungewiss machen. Ich meine, das Leben war ja schon immer unberechenbar genug, aber nun ist das noch schwieriger, in Beruf und Haushalt und Familie zu planen und sich wirklich sicher zu sein, wie es finanziell und gesundheitlich weitergeht. Der ein oder andere macht sich vielleicht auch Gedanken nicht nur um sich selbst, sondern auch um die Zukunft von der Gemeinde und der Gesellschaft. Das ist alles irgendwie noch viel wackeliger geworden. Es gibt Nachrichten, die uns Sorgen machen. Andere Nachrichten mögen uns Hoffnung geben. Und wir wissen irgendwie, ja, unser Leben wird wahrscheinlich nicht ganz so aussehen, wie es zuvor ausgesehen hat. Zumindest nicht in absehbarer Zeit. Wir befinden uns in so einer Zeit der Ungewissheit und des Übergangs. Was kommt jetzt? Was sollen wir erwarten? Den Jüngern, denen mag es nach der Auferstehung Jesu möglicherweise ähnlich ergangen sein. Wir lesen in den Evangelien und auch bei Paulus davon, dass Jesus zwischen seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt teilweise Hunderten von Menschen begegnete in diesen 40 Tagen, die da dazwischen liegen. Und unter den Menschen, denen er begegnete, waren teilweise ängstliche Jünger, manche waren zweifelnd oder staunend, andere haben ihn angebetet. Vor seiner Himmelfahrt wies Jesus diese Jünger an, bis zum Erscheinen des Heiligen Geistes in Jerusalem zu bleiben. Das heißt also, die Jünger, die werden jetzt in diesen Begegnungen mit Jesus wahrscheinlich mehr und mehr verstanden haben, was es mit dem Wunder der Auferstehung auf sich hat. Und dennoch werden sie in diesen Wochen vor Himmelfahrt und Pfingsten diese Spannung zwischen dieser ängstlichen Ungewissheit und der hoffnungsvollen Erwartung gekannt haben. Also auch wenn ihre Situation sicherlich nicht ganz vergleichbar ist mit der heutigen unseren, auf der einen Seite diese Ungewissheit, Unsicherheit zu haben und auf der anderen Seite irgendwie hoffnungsvoll zu erwarten, was kommt jetzt, was wird Jesus tun, was wird Gott tun in dieser Situation, diese Spannung werden sie gekannt haben. Wir wollen uns diese Spannung zum Anlass nehmen, in den nächsten Wochen einmal darüber nachzudenken, wie wir sozusagen in Erwartung leben können. Als Christen, da vertrauen wir ja darauf, dass Krisen und Unsicherheit und Ungewissheit und Sorgen und Gefahren, dass die nicht das Ende sind. Ganz unabhängig davon, wie wir die aktuelle Situation einschätzen oder bewerten, glauben wir, dass Gott zu gegebener Zeit, zu seiner Zeit, rechtzeitig in irgendeiner Form eingreifen wird. Und von daher wollen wir unseren Fokus ganz darauf richten, wie wir jetzt unser Leben gestalten sollen in Erwartung auf das Handeln Gottes. Und wir wollen uns dazu Momente und Situationen und Menschen aus der Bibel anschauen, die auch in solchen Momenten der Ungewissheit und des Übergangs standen. Und wir wollen das dann auch für uns ganz praktisch anwenden. Drei elementare Aspekte unseres christlichen Lebens sind ja das Gebet, unser Glauben und auch unser Handeln. Und daher wollen wir nach jeder Betrachtung in den nächsten Wochen genau diese Fragen stellen. Was bedeutet das Gehörte für unser Gebetsleben? Wir haben ja auch gesagt, Gebet wollen wir in diesem Jahr in unserer Gemeinde verstärkt in den Blick nehmen. Was bedeutet das Gehörte für unser Gebetsleben? Und dann auch die Frage, woran sollen wir glauben? Das heißt, worauf sollen wir vertrauen? Und was sollen wir praktisch tun? Wie sollen wir handeln? Wie können wir all das tun in Erwartung? Beten, vertrauen, handeln. Das wollen wir uns anschauen. Und wir steigen heute in diese Geschichte ein, deren Angabe ich schon genannt habe, nämlich das zweite Buch Mose. Und ich lese uns zu Beginn die Verse 17 bis 22 aus dem 13. Kapitel nochmal vor. Da wollen wir einsteigen in dieser Situation. Da heißt es, als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war, denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen und sie könnten wieder nach Ägypten zurückkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen, den Weg durch die Wüste zum Schilfmeer. Und die Israeliten zogen wohlgeordnet aus Ägyptenland. Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid abgenommen und gesprochen, Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine von hier mit euch hinauf. So zogen sie aus Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Endlich, könnte man sagen. Nach über 400 Jahren in Ägypten und unzähligen Jahren als Arbeitssklaven für das ägyptische Volk war der große Moment der Befreiung gekommen. Wir kennen diese Geschichte vielleicht, wenn nicht, dann ermutige ich dazu, nochmal das zweite Buch Mose von Beginn an zu lesen. Wir lesen da, dass Gott Mose berufen hatte, der dann den Pharao Ägyptens, der diese ganze Sklaverei mitverantwortete, der dann eben diesen Pharao an Gottes Stelle konfrontiert hatte. Einige leere Versprechungen und 10 Plagen später konnte Gottes Volk Israel dann endlich aus Ägypten in Richtung verheißenes Land ziehen. Und wie wir gelesen haben, führte Gott das Volk. Er geht zwar hier einen Umweg, aber dadurch vermeidet er Krieg mit dem Volk der Philister. Wolken und Feuersäule sind sichtbare Zeichen der leitenden Gegenwart Gottes. Die Erleichterung, die muss wirklich groß gewesen sein in diesem Volk. Endlich ist die Befreiung da. Der ein oder andere von uns kennt vielleicht das Buch Der Hobbit von J.R. Tolkien. Dazu gibt es auch eine Filmtrilogie, hat vielleicht auch der ein oder andere gesehen. Unabhängig davon, am Ende des ersten Teils des Filmes gibt es eine Situation, wo die Hauptfigur des Films nach einigen überstandenen Schwierigkeiten sagt, ach, das Schlimmste liegt wohl hinter uns. Und wir können uns vorstellen, da muss man etwas schmunzeln, denn wie man sich denken kann, stehen die heftigsten Kämpfe noch bevor. Und ähnlich scheint es auch dem Volk Israel hier zu ergehen. Diese Freude über die Befreiung, über den Auszug, die währt nur kurz. Wir lesen weiter im 14. Kapitel ab Vers 8. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen. Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Rosse und Wagen des Pharao und seine Reiter und das ganze Heer des Pharao, und holten sie ein, als sie am Meer bei Pi-Hahirot und vor Baal-Zephon lagerten. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird vor euch streiten und ihr werdet stille sein. Es ist ganz interessant, offensichtlich finden hier einige Meinungsänderungen statt oder Meinungsumkehrungen statt. Der Pharao, der bemerkt plötzlich, dass es offensichtlich keine so gute Idee gewesen war, seine ganze Arbeitskraft ziehen zu lassen. Und die Israeliten, denen in den Versen zuvor, in diesem 14. Kapitel, eigentlich gesagt worden war, was jetzt passieren würde und was Gott tun würde, die haben offensichtlich Gottes Wunder und Plan schon wieder vergessen. Und dann geraten sie in Panik und beschweren sich bei Mose. Dessen Reaktion ist ziemlich interessant. Ja, er sagt, fürchtet euch nicht. Ja, er sagt auch, der Herr wird für euch streiten. Aber er sagt auch, ihr werdet stille sein. Und dieses, ihr werdet stille sein, ist keine Beruhigung, so nach dem Motto, hey, nur mit der Ruhe, alles wird gut. Sondern dieses Wort Stille hat mehr mit Verstummen oder mit davon ablassen zu tun. Das heißt, Mose gibt hier eine ziemlich eindringliche Antwort. Er sagt, ja, Gott wird handeln und das wird euch verstummen lassen. Ihr werdet davon ablassen, euch hier ständig zu beschweren. Kommen uns diese Geschehnisse bekannt vor? Da haben wir irgendeine Schwierigkeit hinter uns und wir freuen uns über Gottes Führung. Und dann tritt die nächste Gefahr auf und wir denken uns, dass es uns vorher eigentlich gar nicht so schlecht ging. Nehmen wir wahr, dass Gott auch hier schon längst einen Plan hat? Der Plan sieht folgendermaßen aus. Wir lesen das weiter ab Vers 21. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Reiter, mitten ins Meer. Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett, und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr sie mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Reiter, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, so dass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Gott handelt, genauso wie versprochen. Und er benutzt dazu eine ganz interessante Strategie. Dieser Umweg am Anfang, der war geplant. Er führte sie an das Schilfmeer, wo es kein Zurück gab, weil die Ägypter denken sollten, Israel sitze am Meer in der Sackgasse. Am Ende aber ist dieses Meer Gottes Mittel, um sein Volk zu retten und die Konsequenzen für Ägypten endgültig durchzuziehen. Die Ägypter hatten die Kinder der Israeliten aufgrund der Angst vor Überbevölkerung im Nil ertrinken lassen. Und genauso war nun das reißende Wasser des Schilfmeers das Ende für die Ägypter. Gott nimmt die neue Gefahr, so erschien es für die Israeliten, in Kauf, um noch etwas viel Größeres zu tun und in überragender Weise zu retten. Es gibt viele spannende Fragestellungen noch zu diesen Versen, die wir gelesen haben. Wir sind jetzt hier relativ zügig durchgegangen. Aber das ist diese Geschichte hier von dem Auszug der Israeliten aus Ägypten beziehungsweise dann dem Durchzug durch das Schilfmeer. Nun wollen wir natürlich verstehen, was hat denn diese Geschichte für uns für eine Bedeutung? Wir verstehen vielleicht, ja, die Israeliten, die waren hier auch in so einem Übergangsprozess, so wie vielleicht die Jünger auch nach der Auferstehung vor Himmelfahrt und vor Pfingsten. Und ja, diese Unsicherheit der Israeliten, als sie dann an dem Meer standen und die Ägypter kommen sahen, ja, die kennen wir vielleicht auch. Aber was hat diese Geschichte jetzt für uns für eine Bedeutung? Vielleicht denken wir uns, naja, eigentlich wäre es ja jetzt doch ziemlich einfach, oder? Diesen Auszug aus Ägypten, also diesen Exodus, so bezeichnet man das, auf uns als Einzelne zu beziehen. Wir könnten sagen, Gott rettet mich und dich aus deiner und meiner aktuellen Sklaverei, wovon auch immer wir gerade unterdrückt werden, und er lässt deine Feinde ertrinken. Das wird Gott garantiert jetzt bald tun. Man könnte auch sagen, das Ganze ein bisschen weiter fassen und sagen, Gott kümmert sich um unterdrückte Völker und er will ihre Befreiung. Das ist das, was die sogenannte Befreiungstheologie, die gibt es wirklich, aussagt. Die konzentriert sich besonders auf diesen Aspekt, dass Gott hier ein Volk aus der Befreiung führt und möchte das dann anwenden auf die unterdrückten Völker heutzutage. Und ja, beides ist nicht grundlegend falsch. Gott rettet aus persönlicher Sklaverei und Gott hat auch die Macht, unterdrückte Völker zu befreien. Absolut. Und dennoch, wenn wir unsere Geschichte hier in ihrer Tiefe verstehen wollen, dann müssen wir darauf schauen, wie der Exodus, der Auszug aus Ägypten und der Durchzug durch das Schilfmeer an anderen Stellen in der Bibel verwendet wird. Und da fällt auf, dass an keiner Stelle es eine einzelne individuelle Person für sich auslegt und sagt, befreie mich so, wie du Israel aus Ägypten befreit hast. Und wir müssen auch ehrlich zugeben, außer auf das Volk Israel, als es dann zu der babylonischen Gefangenschaft kommt, außer auf Israel wird der Exodus auf kein anderes Land bezogen. Ich mache diese Bemerkungen, weil es wichtig ist, dass wir nicht enttäuscht werden, wenn Gott nicht jede Unterdrückung in unserem Leben oder in unserer Welt, nicht jede Sklaverei sofort beendet. Manchmal wird er eingreifen und manchmal augenscheinlich nicht. Aber was bedeutet es dann, dass wir in Erwartung leben sollen? Die Befreiung Israels aus der Sklaverei, die steht in einem viel, viel größeren Zusammenhang. Der ist so groß, dass wir da wirklich die ganze Bibel durchforsten sollten und könnten, nur dass wir jetzt in dieser einen Predigt gar nicht die Zeit dafür haben. Aber kurz zusammengefasst, Gott führt sein Volk aus der Gefangenschaft eines alten Lebens hin in ein neues Leben. Und damit erfüllt Gott die Zusagen, die er schon Abraham und Isaak und Jakob gegeben hatte, nämlich, dass sein Volk groß sein würde, dass es dass es in das verheißene Land kommen würde und dass am Ende durch dieses Volk die ganze Welt gesegnet werden sollte. Dieser Exodus, der zeigt nochmal wirklich so im Kern, im Englischen würde man sagen in a nutshell, also wirklich zusammenfassend, das ist sozusagen der Kern des Ganzen, zeigt die Mission Gottes. Diese Mission, die Menschen vor dem Verderben zu retten, aus einem alten Leben zu retten und in ein neues Leben zu führen, neues Leben zu geben, einen neuen Anfang zu garantieren, in ein verheißenes Land sein Volk zu führen. Und an ganz vielen Stellen in der Bibel wird darauf Bezug genommen. Das lässt sich jetzt gar nicht alles hier ausführen. Aber interessant sind einige Verse aus dem 1. Korintherbrief, aus dem Neuen Testament. Wir lesen die ersten beiden Verse von 1. Korinther 10, wo Paulus schreibt: Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren, alle durch das Meer zogen und alle auf Mose getauft wurden in der Wolke und im Meer. Das sind einige Verse, die gar nicht so einfach zu verstehen sind. Es geht hier darum, dass Paulus die Gemeinde daran erinnert, dass Gottes Volk schon immer unter seiner Führung und Begleitung stand, schon immer von Gott geführt und geleitet wurde. Dass Gottes Volk an unterschiedlichen Stellen in der Geschichte durch das Meer ziehen musste. Das heißt, dass das Volk das alte Leben wirklich hinter sich lassen musste. Dass das Volk sehen durfte, wie Gott Gefahren aus dem Weg räumt und aus der Unterdrückung des alten Lebens befreit und damit den Weg für ein neues Leben frei macht. Und Paulus redet hier bewusst auch von der Taufe. Das ist ja dieser symbolische Akt schlechthin, der zeigt, ich bin mit Christus gestorben. Mein altes Leben, das von der Sünde und von der Angst und Gottlosigkeit und Lieblosigkeit beherrscht wurde, dieses Leben ist mit Christus gekreuzigt und es bestimmt nicht mehr meinen Werdegang. Ich habe nun neues Leben durch die Auferstehung Christi, genauso wie bei Mose und Israel der Durchzug durch das Meer unter der Führung Gottes einen Neustart bedeutete. Das, was Christus für uns erreicht hat, ist der bisherige Höhepunkt von Gottes Mission mit den Menschen, um ihnen wirklich Befreiung zu geben. In dem Moment, wo wir Jesus Christus vertrauen, lassen wir unser Leben der Sklaverei ertrinken und nehmen das Leben unter der Wolkensäule an. Diese Ausführungen, die sind wichtig, um zu zeigen, dieser Exodus Israels, inklusive des Durchzugs durch das Meer, der ist tief in der Identität Israels verankert. Und damit hat dieser Exodus, auch wenn Gott immer noch zu Einzelnen durch diese Verse sprechen kann, das soll gar nicht in Abrede gestellt werden, trotzdem hat dieser Text weniger individuelle und persönliche Bedeutung, sondern er zeigt, und das ist in diesen Tagen ganz wichtig, dass Gott der Herr der Geschichte ist und dass Gott uns durch Jesus Christus befreit und erlöst hat. Wir werden aufgefordert, unseren Blick von den Gefahren um uns herum wegzunehmen. Gleichzeitig geht es nicht darum, dass wir jetzt alle sofort sehen, dass Gott alles tut und eingreift und jetzt sofort handelt, sondern es geht vielmehr um das, was er schon getan hat durch Jesus Christus. Das neue Leben, das wir in ihm haben, das ist so viel wichtiger als ein unmittelbares Eingreifen Gottes. Gott hat die Mächte des Bösen bereits besiegt. Das ist der Auferstehungsglaube. Und so ist unsere Erwartung, wenn wir in Erwartung leben wollen, erstmal weniger eine Vorschau, sondern mehr ein Rückblick und eine Erinnerung daran zu sagen, das alles hat Gott schon getan für uns. Und dennoch wollen wir konkret werden und praktisch werden. Was heißt das denn jetzt? Wie kann ich mit alledem in Erwartung leben? Wie kann ich in Erwartung beten? Da sei gesagt, wir dürfen Gott danken für das, was er bereits für mich getan hat, für uns getan hat. In unserem Leben, da wo er uns gerettet hat und befreit hat, natürlich, aber vor allem, dass wir durch Christus wirklich neues Leben haben dürfen. Dass seine Gemeinde, sein Volk neues Leben hat. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann darfst du darum beten, dass Jesus Christus in dein Leben kommt und dich von der Sklaverei, der Unterdrückung und Hoffnungslosigkeit befreit. Und da geht es gar nicht so sehr darum, dass deine sichtbaren Umstände sich sofort ändern. Das kann auch geschehen. Aber vor allem geht es um eine Veränderung in deinem Herzen, die Jesus bewirken kann, wenn er in dein Leben kommt. All das darf im Gebet passieren. Was heißt es, in Erwartung zu glauben? Glauben heißt ja Vertrauen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass die Befreiung, die Gott seinem Volk geschenkt hat und durch Christus der ganzen Welt zur Verfügung stellt, dass die auch dir und mir gilt. In Krisenzeiten wie diesen, da werden wir daran erinnert, dass nicht Unterdrückung oder Gefahr oder Zerstörung das letzte Wort haben, sondern dass wir Gottes Rettung für sein Volk, also für jeden, der an ihn glaubt, tatsächlich einmal sehen werden, in jedem Lebensbereich, teilweise jetzt schon, aber vor allem dann in Ewigkeit. Darauf dürfen wir vertrauen. Aber was heißt es jetzt, konkret in Erwartung zu handeln? Die Israeliten, die gerieten in Panik, als die Ägypter plötzlich wieder auftauchten. Wie ist es bei dir, wenn dein altes Leben, also deine Schuld und deine Sorgen, deine Angst, von der du geglaubt hast, dass du die schon besiegt hast, wenn deine unerfüllten Sehnsüchte, wenn bedrückende Erlebnisse, die du hattest in deinem Leben, wenn die alle wieder hochkommen und auftauchen, gerätst du dann in Panik? Oder erinnerst du dich daran, dass du jetzt Ruhe bewahren darfst, weil die Wahrheit ist, dass Gott in Christus bereits gesiegt hat. Und wenn du dir das selber zugesprochen hast oder hast zusprechen lassen durch Christus, wie wäre es dann, wenn du mit dieser Wahrheit in dieser Woche einen anderen Menschen ermutigst? Wie wäre es, wenn du jemanden anrufst aus der Gemeinde, wenn du fragst, wie es ihm geht in dieser Zeit der Ungewissheit und des Übergangs in eine noch nicht näher definierte oder undefinierbare Zukunft? Und wenn du dann diese Person daran erinnerst, dass Jesus Christus der Herr der Geschichte ist? Wer weiß, ob die Israeliten so panisch und murrend reagiert hätten, wenn sie durch diese Hoffnung ermutigt gewesen wären. In Erwartung leben, das heißt, sich daran erinnern, was bereits wahr ist und was sich einmal vollständig zeigen wird. Dass Jesus Christus uns neues Leben geschenkt hat und dass wir ihm folgen, das heißt es, in Erwartung zu leben. Oder wie der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 3 es sagt, richtet daher eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus, liebe Geschwister. Auch ihr gehört ja zu denen, die geheiligt und zur Teilhabe an der himmlischen Welt berufen sind. Seht auf ihn, den wahren Apostel und hohen Priester, zu dem wir uns alle bekennen, und haltet euch vor Augen, wie treu er dem dient, der ihn eingesetzt hat. Er ist darin Mose vergleichbar, von dem die Schrift sagt, dass er sich in Gottes ganzem Haus als treu erwies. Mose allerdings gehörte selbst zu diesem Haus, während Jesus dessen Erbauer ist. Schließlich hat jedes Haus einen Erbauer und der, der alles erschaffen hat, ist Gott. Und weil nicht dem Haus, sondern seinem Erbauer die eigentliche Ehre zukommt, ist auch die Ehre und Herrlichkeit Jesu größer als die von Mose. Wenn Mose, wie es in jener Schriftstelle heißt, sich in Gottes ganzem Haus als treu erwies, bezieht sich das auf seinen Dienst als Verwalter, einen Dienst, der über ihn selbst und seine Zeit hinaus wies, auf Gottes Reden durch Christus. Christus hingegen beweist seine Treue als Gottes Sohn und somit als der Herr über Gottes Haus. Dieses Haus sind wir, vorausgesetzt, wir halten voll Zuversicht an der Hoffnung fest, die Gott uns gegeben hat und die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Das wollen wir tun und dadurch in Erwartung leben, beten, glauben, vertrauen und handeln. Amen. Lasst uns beten. Jesus Christus, du bist der Herr der Geschichte. Auch der Herr, über diese unsicheren Zeiten. Danke, dass wir wissen dürfen, wir sind nicht allein. Und es sind nicht die ersten unsicheren Zeiten, die diese Welt erlebt. Du hast diese Zeit selbst erlebt, deine Jünger haben sie erlebt, dein Volk hat sie davor schon erlebt. Wir danken dir, dass du immer wieder gezeigt hast in dieser Geschichte, dass du wirklich der Herr bist, der Herr über Leben und Tod, der Herr, der altes Leben beenden und neues Leben schenken kann, der Herr, der befreien kann aus Unterdrückung und der rechtzeitig handelt. Danke, dass wir nicht unter dem Druck stehen, das unbedingt sehen zu müssen in unserem Leben. Ja, es gibt ganz viel Leid bei uns und wir wünschen uns, dass du eingreifst und wir flehen dich an, dass du das tust. Aber diese Zeit hier und jetzt ist nicht die bestimmende Zeit, sondern das, was du bereits getan hast am Kreuz und durch deine Auferstehung, das entscheidet über den Rest der Geschichte bis hin in Ewigkeit. Und wir wollen dir vertrauen und danach auch leben und beten und handeln, dass das auch uns gilt, wenn wir dir nachfolgen. Du bist größer als Mose und das, was du bewirkt hast, als du sozusagen aus dem Grab ausgezogen bist, als du hindurchgegangen bist durch das Reich des Todes und dann auferstanden bist, das wiegt so viel schwerer und wichtiger. Herr Jesus Christus, das mag vielleicht alles so theoretisch jetzt klingen, aber es ist doch die Wahrheit. Und Wahrheit, die sich zeigen kann in einem Leben eines jeden Einzelnen von uns. Sich zeigen kann in dieser Gemeinde und in dieser Gesellschaft. Und wir bitten dich, dass du uns ermutigst zu diesem neuen Leben und wirklich uns Hoffnung gibst für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen und auch mitten in den Krisen und Gefahren, in denen wir stecken. Du bist Herr, der Herr dieser Geschichte und wir wollen, dass du auch Herr unseres Lebens bist. Darum bitten wir dich. Amen. Wir hören noch das Segenswort aus dem Römerbrief, wo es heißt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das gelte uns allen. Amen.